Nichts als die Wahrheit. Mein Leben mit Benedikt dem 16. von Georg Genswein und Saverio Gaeta. Als Papst Benedikt der 16. am 11. Februar 2013 seinen Rücktritt erklärte, staunte die Öffentlichkeit. Denn in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums haben gerade mal eine Handvoll Päpste vor ihrem Tod abgedankt. Die meisten davon unfreiwillig. Vor Benedikt dem 16. legte nur ein Papst sein Amt aus freien Stücken nieder, Celestin der 5. im 13. Jahrhundert. Wie kam es zu der historischen Entscheidung von Benedikt dem 16. und wie ist er überhaupt erst bis ins höchste Amt des Vatikans aufgestiegen? Wie du sehen wirst, hat es Josef Ratzinger, so der bürgerliche Name des 265. Papstes, nie darauf angelegt, Papst zu werden. Was ihm stattdessen vorschwebte, das erfährst du in »Nichts als die Wahrheit«, womit wir dir Benedikt den 16. auch als Menschen ein wenig näher bringen wollen. Der Weg in den Vatikan. Josef Alois Ratzinger erblickte am 16. April 1927 im bayerischen Marktl das Licht der Welt. Bezeichnenderweise an einem Karsamstag, also einen Tag vor der Wiederauferstehung Jesu. Josef war das jüngste von drei Kindern der Eheleute Josef und Maria Ratzinger. Sein Bruder Georg war 3 Jahre, die Schwester Maria 6 Jahre älter. Sie alle vereinte der christliche Glaube. Was finanziell für die Familie gar nicht so einfach war. Da die Mutter den Haushalt schmiss, musste die Familie von der Pension des Vaters leben, die er sich als Gendarm verdient hatte. Das reichte allerdings nur, bis sich die beiden Brüder für eine Ausbildung zum Priester entschieden. Denn jetzt kamen die Kosten für das Priesterseminar für Josef und Georg noch obendrauf. Um sie zu stemmen, musste sich die Familie etwas einfallen lassen. Und es zeugt von ihrem großen Zusammenhalt, dass sowohl die Mutter als auch die Schwester Geld zu verdienen begannen, damit die beiden Jungs ihrer religiösen Berufung nachgehen konnten. Die Mutter wurde Köchin im Gasthof Reit am Winkel, die Schwester übernahm eine Bürotätigkeit in Traunstein. Das ist umso bemerkenswerter, als berufliche Tätigkeiten für Frauen damals noch alles andere als selbstverständlich waren. Dabei ging die Unterstützung der Schwester noch weit über das Finanzielle hinaus. Mit 20 Jahren trat sie der Ordensgemeinschaft der Tertia-Schwestern bei, nahm dort den Namen Chiara an und folgte Josef anschließend als dessen Haushälterin von Wirkungsstätte zu Wirkungsstätte. Das waren zunächst die Universitäten Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg, wo er als Professor Theologie lehrte und dazu forschte. Diese akademischen Stationen kamen nicht von ungefähr, denn Ratzinger liebte die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. Aus diesem Grund tat er sich schwer mit einer Entscheidung, als ihm 1977 das Amt des Erzbischofs von München und Freising angeboten wurde. Eigentlich wollte Ratzinger gern in seinem gewohnten akademischen Umfeld bleiben, doch er verstand das Angebot schließlich als eine Gelegenheit, dem christlichen Glauben zu dienen. Und nahm an. Schon 4 Jahre später ernannte ihn Papst Johannes Paul II. Zum Präfekten der Glaubenskongregation in Rom. Das ist die zentrale Instanz für Glaubens- und Sittenlehre der katholischen Kirche. Ratzinger fühlte sich zwar geehrt, ging aber davon aus, nicht länger als 2 Amtszeiten zu bleiben. Denn als Präfekt blieb ihm wenig Zeit für seine eigenen theologischen Arbeiten. Deshalb bat er 1991, 10 Jahre nach seiner Ernennung, Papst Johannes Paul II. Darum, ihn von seinem Amt zu befreien. Ratzinger war zu diesem Zeitpunkt 64 Jahre alt und sehnte sich danach, sich in sein Haus in Pentling bei Regensburg zurückzuziehen und seiner geliebten Wissenschaft nachzugehen. Als Grund führte er unter anderem den Tod seiner Schwester Maria an. Mit ihr verlor Ratzinger nicht nur einen seiner vertrautesten Mitmenschen, sondern auch seine wertvolle häusliche Hilfe. Und auf die war er mehr denn je angewiesen, weil er durch eine Gehirnblutung Probleme mit dem linken Auge bekommen hatte und fortan körperlich geschwächt war. Doch der Papst lehnte ab. Ratzinger war zu wertvoll auf der Position des Präfekten. Weitere 5 Jahre später, also 1996, versuchte dieser erneut, von dem Posten loszukommen. Diesmal schlug er dem Papst vor, ihn zum Archivar der römisch-katholischen Kirche zu machen. Wenn er sich schon nicht ganz zurückziehen durfte, dachte Ratzinger wohl, dann wollte er wenigstens in eine Umgebung voller Bücher und geschichtsträchtiger Schriften, sprich in die Vatikanische Bibliothek. Doch wieder lehnte Papst Johannes Paul II. Ab. Er dachte überhaupt nicht daran, Ratzinger in irgendeine Form von Ruhestand zu schicken. Im Gegenteil. 2002 erhielt Ratzinger das zweithöchste Amt im Vatikan. Er wurde Vorsitzender des Kardinalskollegiums. Als solcher bekam er die immer stärkeren gesundheitlichen Probleme von Papst Johannes Paul II. Hautnah mit. Daran, dessen Nachfolger zu werden, dachte er allerdings zu keiner Sekunde. Die Wahl zum Papst. Man könnte meinen, wer für das Amt des Papstes gehandelt wird, schickt ein Stoßgebet in den Himmel, um die Wahl in seine Richtung zu lenken. Nicht so Josef Ratzinger. Zwar hat auch er zum Herrn gebetet, allerdings nach eigener Aussage mit der gegenteiligen Bitte: Tu mir das nicht an. Tatsächlich rechnete Ratzinger genauso wenig wie die Medien damit, als Nachfolger von Johannes Paul II. Gewählt zu werden. Andere, wie der Mailänder Erzbischof Kardinal Dionigi Tittamanzi, führten in der Gerüchteküche die Liste der Favoriten an, worüber Ratzinger alles andere als unglücklich war. Mit inzwischen 78 Jahren sehnte er sich mehr denn je danach, sich zurückzuziehen und sich im Stillen der Theologie zu widmen. In seinem Gebet, in dem er den Herrn darum bat, ihn vor dem Amt des Papstes und den damit einhergehenden großen Aufgaben zu verschonen, verwies er darauf, dass es bessere und vor allem jüngere Kandidaten gab. Das sahen die Kardinäle der römisch-katholischen Kirche allerdings anders. Am 19. April 2005 wählten sie Ratzinger zum 265. Papst. Bei der Annahme der Wahl half Ratzinger die Predigt, die er beim Gottesdienst für den verstorbenen Papst Johannes Paul II. Gehalten hatte. Darin bezog er sich auf Gott, der am See von Genesaret zu Petrus sagt: Folge mir nach. An diese Worte habe sich auch Johannes Paul II. Immer gehalten, obwohl er dadurch oft etwas aufgeben musste. Ganz nach dem Motto: Ich folge dir, Herr, auch wenn ich dadurch an einen Ort gelange, an den ich eigentlich gar nicht wollte. Das nahm sich Ratzinger zum Vorbild und akzeptierte die Wahl zum Papst. Bei der Namenswahl tat er sich ungleich leichter. Benedikt sollte es sein. Benedikt der 16., um genau zu sein, in Anlehnung an Benedikt den 15., der zur Zeit des Ersten Weltkriegs Papst gewesen und laut Ratzinger in dieser schwierigen Zeit als tapferer und unermüdlicher Prophet des Friedens aufgetreten war. In dessen geistliche Nachfolge wollte Benedikt der 16. treten, indem er sich für Versöhnung und Harmonie einsetzen und den Menschen klarmachen würde, was Frieden ist. Ein zerbrechliches Geschenk Gottes, das Tag für Tag geschützt werden muss. Ein Tag im Leben des Papstes. Klingeling! Na, was meinst du, um wie viel Uhr Benedikt der 16. seine Tage als Papst begann? Um 6 Uhr. Noch vor dem Frühstück stand nämlich einiges an: die Messe, die Mediation und das Stundengebet. Erst dann stärkte sich der Papst für den Tag. Dabei durfte das Marmeladenbrot nicht fehlen, denn Benedikt der 16. aß ungemein gern Süßes. Vielleicht, weil nach dem Frühstück die eigentliche Arbeit begann und er sich mit einem kleinen Gaumenschmaus dafür wappnen wollte. Nun galt es nämlich, Unterlagen zu aktuellen Themen sowie den internationalen Pressespiegel zu lesen. Von seinem Privatsekretär Genswein wurde er außerdem über anstehende Termine informiert. Bis zum Mittagessen um 13.30 Uhr standen vor allem Privataudienzen und Treffen mit größeren Gruppen an. Nach dem Essen folgte eine kleine Siesta, bevor der Papst wichtige Dokumente unterzeichnete und am Abend um 18 Uhr die Udienza di Tabella anstand, ein Meeting mit den höchsten Amtsträgern des Vatikans. Danach, gegen 18.45 Uhr, fuhr der Papst mit seinem Privatsekretär gern zur Lourdes-Grotte in den Vatikanischen Gärten. Dort gingen sie spazieren und beteten den Rosenkranz. War das Wetter schlecht, begaben sie sich in den Dachgarten, von wo aus man ganz Rom überblicken kann. In dieser knappen Stunde zwischen Udienza di Tabella und dem Abendessen um 19.30 Uhr war Gelegenheit für lockere Themen. Genswein nutzte sie etwa, um Benedikt von den Fragen zu erzählen, die Kinder in Briefen stellten. Zum Beispiel, ob der Papst zu Hause im Jogger herumlaufe, welche Filme er gern schaue und ob seine roten Schuhe von Prada seien. Dass nicht nur der Teufel Prada trägt, sondern auch der Papst, war ein hartnäckiges Gerücht. Aber die leuchtend roten Lederschuhe, mit denen Benedikt XVI. Auf vielen Fotos zu sehen ist, stammten von dem italienischen Schuhmacher Adriano Stefanelli. Er hatte sie eigens für den Papst entworfen und in Handarbeit angefertigt. Auch auf die Frage nach dem Jogginganzug lautet die Antwort nein. Papst Benedikt orientierte sich an seinem Vorgänger Johannes Paul II. Und trug auch zu Hause die weiße Soutane. Das mag etwas förmlich klingen, aber Benedikt war kein humorloser Mensch. Seine Lieblingsfilme waren die Komödien über Don Camillo und Peppone, die beiden berühmten Streithammel, die das Publikum schon in den 50er Jahren zum Lachen brachten. Außerdem mochte er die Serie Don Matteo, ebenfalls eine Komödie, in der ein Priester zusammen mit der Polizei Verbrecher jagt. Allerdings schaute der Papst Filme und Serien nur am Sonntagabend. Wenn er nicht lieber klassische Musik von Beethoven, Bach oder Mozart hörte oder sich gar selbst ans Klavier setzte. Unter der Woche hingegen guckte er mit seinem Privatsekretär nach dem Abendessen eher Nachrichten. Anschließend ließ er den Tag ausklingen, indem er sich zum Lesen und Beten zurückzog. Der Rücktritt. Ein Papst der Versöhnung wollte Benedikt XVI. Sein und für den Frieden eintreten. Diesem an sich selbst gerichteten Anspruch kam er vor allem mit zwei Reisen nach. Seine erste große Auslandsreise führte ihn 2006 ins NS-Vernichtungslager Auschwitz, wo er um Vergebung bat. 3 Jahre später reiste er nach Jerusalem und besuchte dort die Gedenkstätte Yad Vashem, um gegen das Leugnen, Verharmlosen und Vergessen des Holocausts zu mahnen. Doch mit seinem bedingungslosen Einsatz für Vergebung und Harmonie stieß er auch auf Kritik. So zum Beispiel, als er die Exkommunion der 4 Bischöfe der rechtsgerichteten Pius-Bruderschaft zurücknahm, zu denen auch der Holocaustleugner Richard Williamson gehörte. Laut Genswein waren Benedikt die holocaustleugnenden Aussagen Williamsons allerdings nicht bekannt, als er die Exkommunion aufhob. Wohlwollend betrachtet war Benedikt XVI. Ein Papst, der schlichtweg an die Kraft der Vergebung und der Versöhnung glaubte. Er wollte denjenigen, die aus der christlichen Gemeinschaft verstoßen worden waren, eine zweite Chance geben. Überhaupt, die Gemeinschaft. Zu seinen schönsten Erlebnissen gehörten die Jugendmessen. Schon kurz nach seiner Ernennung zum Papst fand der Weltjugendtag in Köln statt. 1 Million Pilger besuchten die Messe von Benedikt, die damit zur größten wurde, die je in der deutschen Geschichte gefeiert wurde. Auch 6 Jahre später, beim Weltjugendtag in Madrid, wurde Benedikt begeistert empfangen. Diesmal waren es sogar 2 Millionen Pilger, obwohl es an dem Tag in Strömen regnete. Das rote Leder seiner Schuhe färbte auf die weißen Socken ab, und einmal flog dem Papst der Succhetto vom Kopf. Trotzdem weigerte er sich, als sein Privatsekretär ihm vorschlug, sich zurückzuziehen. Nein, Benedikt wollte bei den singenden und jubelnden Jugendlichen bleiben. Erheitert rief er ihnen zu, dass der Herr mit dem Regen viel Segen vom Himmel schicke. Vor allem der Weltjugendtag in Madrid stärkte eine von Benedikts großen Überzeugungen. Der Papst muss bei religiösen Feiern persönlich anwesend sein. Doch das fiel ihm zunehmend schwer. 2012, im Alter von 85 Jahren, reiste er nach Mexiko und Kuba. Als er den gleichaltrigen Fidel Castro traf, dem es gesundheitlich deutlich schlechter ging als Benedikt, sagte der Papst seinen Mitarbeitern noch, er sei zwar alt, könne aber nach wie vor seine Pflicht tun. Doch das änderte sich, als er auf derselben Reise am Morgen im Bad stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Benedikt zog sich keine ernsthafte Verletzung zu, doch nach seiner Rückkehr in den Vatikan riet ihm sein Leibarzt, auf anstrengende Reisen zu verzichten. Damit befand sich Benedikt vor allem mit Blick auf den nächsten Weltjugendtag in Rio, der 2013 stattfinden sollte, in einem Dilemma. Der Vorschlag, per Livestream zugeschaltet zu werden, war ihm zuwider, und so reifte in ihm die Überzeugung, das Amt des Papstes niederzulegen. Am 11. Februar 2013 kündigte er öffentlich seinen Rücktritt an. Zu seiner letzten Generalaudienz, 2 Wochen später, pilgerten so viele Menschen, dass sie kurzerhand von der üblichen Audienzhalle auf den Petersplatz verlegt wurde. Einen Tag später, am 28. Februar 2013, endete um 20 Uhr die Amtszeit von Papst Benedikt dem 16. Rückzug ins Kloster. Gott habe ihm die Sprache genommen, damit er die Stille zu schätzen lerne. Das sagte Benedikt einmal, als ihm das Sprechen zunehmend schwer fiel. Inzwischen, nach seinem Rücktritt, wohnte er im Kloster Mater Ecclesiae, und dort war es tatsächlich bedeutend ruhiger als während seiner päpstlichen Amtszeit. Doch Benedikt wäre nicht Benedikt, wenn er seine letzten Lebensjahre untätig verbracht hätte. Im Gegenteil, jetzt hatte er endlich Zeit für das, was ihm immer am liebsten gewesen war, seine akademischen Studien. In seinen letzten Lebensjahren verließ er das Kloster nur noch selten. Das Sprechen und Sehen fiel ihm schwer, und er war auf einen Rollstuhl angewiesen. Aber einmal musste er doch noch reisen, als sein Bruder Georg 2020 im Sterben lag. Der Ausbruch der Corona-Pandemie erschwerte die Reise vom Vatikan nach Regensburg zusätzlich, doch dank der Hilfe der italienischen Luftwaffe und der bayerischen Staatsregierung kam es zu einem letzten Treffen der beiden Brüder. 2,5 Jahre später verließen auch Benedikt den 16. endgültig die Lebenskräfte. Er starb am letzten Tag des Jahres 2022. Einmal noch erwies ihm seine Stimme ihren Dienst. Wenige Stunden vor seinem Tod richtete Benedikt den Blick auf das Kreuz gegenüber seinem Bett. »Signore, ti amo«, sagte er leise. »Herr, ich liebe dich.« Also, was für ein Mensch war Josef Ratzinger? Und was für ein Papst war er als Benedikt der 16.? Von einem Papst wider Willen zu sprechen, wäre zu viel des Guten. Denn was Gottes Wille ist, kann nicht falsch sein. Davon war Josef Ratzinger überzeugt. So gern er sich im Alter zurückgezogen hätte, um theologischen Studien nachzugehen, so dankbar nahm er dann doch das Amt des Papstes an, für das er gewählt wurde. Denn es war nun einmal der Weg, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Und dieser Weg wäre ohne seine Familie nicht möglich gewesen. Nicht nur wurde er in eine gläubige Familie hineingeboren, sondern auch von ihr unterstützt. Vor allem seine Schwester war ihm ihr ganzes Leben lang eine große Stütze. Das Verhältnis zu seinem Bruder war ebenso innig. Überhaupt war Benedikt XVI. Ein Familienmensch, wobei er damit auch seine päpstliche Familie meinte. Zu der gehörte sein Privatsekretär Georg Genswein, der ihn über viele Jahrzehnte begleitete und ihn immer als freundlichen, humorvollen und zurückhaltenden Menschen erlebte, der aber auch stets für seine Überzeugungen eintrat. Eine dieser Überzeugungen lag Benedikt XVI. Ganz besonders am Herzen, nämlich, dass die Welt den christlichen Glauben braucht, weil dieser für Liebe und Frieden steht.